Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge By the Dip. Und normalerweise hat der Timo jetzt auch im Kopf, die wievielte Folge es ist. Ja, auf die Vorbereitung müsst ihr heute leider verzichten. Kann ich nie mit dienen. Der liebe Timo ist im Urlaub. Wie immer gewohnt an meiner Seite ist der Sebastian. Und jetzt hätte ich beinahe gesagt, ihr seht es, aber mindestens die Hälfte von euch sieht es nicht, sondern wird es gleich eher hören. Deswegen möchte ich ihn ganz kurz vorstellen. Wir haben einen mehr als prominenten Ersatz für diese Folge gefunden. Ich darf ganz herzlich begrüßen Oliver Wnuk und ich darf dazu sagen, ich habe es mir sehr einfach gemacht. Ich zitiere hier Wikipedia. Oliver Wnuk ist ein bekannter deutscher Schauspieler, Autor und Hörspielsprecher. Seinen Durchbruch hatte er 2004 durch die Figur des Ulf Steinke in der Comedy-Serie Stromberg. Jetzt werden die meisten auch ein Bild dazu haben. Ganz herzlich willkommen, Oliver. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Sehr gerne, ja. Und wir werden gleich noch einiges hören, was vielleicht zum Teil auch mit dem zu tun hast, was du so als Schauspieler machst. Aber im gewohnten Stil möchte ich euch sagen, um welche Themen es heute geht. Nämlich um die richtigen Glaubenssätze in der Geldanlage. Wir sprechen nochmal über den vorvergangenen Montag, ist ja nun schon wieder 2 Wochen her. Panik. Ist Angst ein ständiger Begleiter in der Geldanlage? Diese Fehler haben uns richtig Geld gekostet. Wir schauen mal in unsere eigene Geldanlegervergangenheit. Ich bin mir ziemlich sicher, da werden sich Punkte finden. Dann haben wir eine Hörerfrage von Markus. Was halten wir von Wasser-ETFs? Würden wir in diesen Megatrend investieren? Sebastian hat das Megatrend einfach mal ohne Anführungszeichen gelassen. Insofern wollen wir mal schauen. Bitcoin als Wertspeicher, ist das die ultimative Lösung? Gold, ETF-Käufer greifen wieder zu. Und abschließend noch das wahrscheinlich für die nächste Generation und die davor das wichtigste Thema, finanzielle Bildung. Wo beginnt sie und wann beginnt sie? Dann kommen wir mal zu den richtigen Glaubenssätzen. Ich habe mit Oliver, so viel kann ich schon mal sagen, vorher, wir haben schon mal eine Stunde geplaudert und dabei ging es völlig überraschend auch um die Geldanlage. Oliver, Schauspieler und Geldanlage. Zuerst mal wird der ein oder andere überrascht sein, dass wir hier zusammen sprechen, aber es ist ein Thema, was dich natürlich wie in jedem Beruf tangiert. Kannst du das vielleicht sagen, wie du an das Thema Geld herangeführt wurdest, beziehungsweise sind das Glaubenssätze, die sich bei dir entwickelt haben, schon in frühester Kindheit oder hat sich das erst später, als die ersten Gagen hereintrudelten, so bei dir entwickelt?
Nee, ich komme aus einer Familie, wo Geld insofern ein sehr zentrales Thema war, weil meine Mutter kommt aus Spanien, ist während der Franco-Zeit in den 50ern nach Frankreich wirtschaftlich geflüchtet, kann man sagen. Und Geld war jetzt da nicht vorhanden. Auch mein Vater, sehr früh halbweise, musste irgendwie Geld verdienen als 14-Jähriger, um seine Familie mitzuernähren. Und deswegen wurde ich nicht im Mangel, wir waren im Wohlstand oder würde ich sagen, oder im guten Mittelstand. Und trotzdem wurde Geld gleichgesetzt mit Sicherheit. Und mir sehr, sehr früh klar gemacht, dass es darum geht, im Leben zu schaffen, Häusle bauen. Ich komme aus dem Badischen, Schwäbischen. Dass Glück vielleicht durch Leistung zu erbringen ist. Natürlich ein völlig falscher Glaubenssatz, wie ich aber auch sehr lange gebraucht habe, um es festzustellen. Und als ich dann gesagt habe, ich möchte in diesen künstlerischen Bereich gehen, in die brotlose Kunst, wie mein Vater gesagt hat, war das natürlich eine große Katastrophe. Und für mich aber gleichzeitig immer auch im Hinterkopf, wenn ich das mache, dann muss ich irgendwie einen Weg in diesem Künstlersein finden, der mir die Existenz nicht gefährdet. Ja? Also dass ich es trotzdem schaffe, irgendwie ein Auskommen zu haben. Später kamen dann Begriffe wie finanzieller Schutz, finanzielle Sicherheit, Udo Schäfer und Konsorten in mein Leben, mit denen ich mich dann sehr früh beschäftigt habe. Und dann eben auch mit Glaubenssätzen. Wann beginnen Glaubenssätze? Wie kann man sie auflösen? Unter welchen falschen Glaubenssätzen leiden viele Kollegen von mir, vor allem, also oder gerade jetzt zum Thema Geld, die überhaupt nicht in ihr eigentliches Leben passen? Ja, also das können total können Menschen sein, die den großen Überblick haben, die ganz erfolgreich sind in ihrem Beruf, die aber überhaupt nicht mit Geld umgehen können, weil dieser Glaubenssatz, wie wir jetzt ja wissen in der neurologischen Forschung, bis zum 7. Jahr eigentlich abgeschlossen, im 7. Lebensjahr abgeschlossen ist. Und diesen wieder aufzulösen, wenn die Eltern gesagt haben, Geld ist was für die anderen, reich sein ist unsympathisch, Geld ist schmutzig. Ja, das sind Glaubenssätze, die können in einem Geist drin sein, der dann aber total progressiv ist auf der einen Seite, aber trotzdem gegängelt wird von diesen falschen oder frühkindlichen Glaubenssätzen.
Also Oliver, würdest du sagen, dass du dann in der Künstlerbranche eher ein Außenseiter bist, in Anführungsstrichen, weil du einfach sagst, Geld ist für mich kein Tabu, sondern Geld ist etwas, was mir auch irgendwo ein Sicherheitsnetz gibt?
Also das weiß ich nicht, ob ich da eine Ausnahme bin. Es ist halt nun mal, wenn ich jetzt von der Schauspielerei rede, ein Beruf, in dem es halt sehr, sehr schwierig ist, monetär erfolgreich zu sein, was wirklich allerwenigsten können so viel Geld verdienen, dass man sagen kann, man kann wirklich einigermaßen davon leben und eine Familie ernähren. Und gerade aber in diesem Beruf ist es dann besonders wichtig, sich mit dem Thema Geldanlagen zu beschäftigen oder irgendwie auch Altersvorsorge zu beschäftigen, was eben die wenigsten tun, ja.
Also ich glaube tatsächlich, als wir darüber gesprochen haben, ich habe das, bevor du diesen Begriff Glaubenssatz mitgebracht hast, habe ich mir tatsächlich keine großen Gedanken gemacht, wie ich zu der Einstellung gekommen bin, mit der ich heute vorgehe. Und gerade, wo du dieses Frühkindliche ansprichst, werden wir da nicht so weit voneinander entfernt gewesen sein. Meine Eltern waren Diplompsychologin und Diplom-Sozialpädagogin. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Pädagogik nichts mit Geldanlage zu tun hat, aber es war 0,0 ein Thema. Also ich habe immer den Eindruck gehabt, alles ist in Ordnung, es wird sich um mich gekümmert, uns geht es gut. Aber ich habe mir tatsächlich nie Gedanken darüber gemacht und ich leite daraus vielleicht auch ab, dass obwohl ich dann ja 15 Jahre lang ausschließlich mit dem Daytrading mein Geld verdient habe, ich bin nach wie vor, und das ist nicht nur eine Stärke, extrem risikoavers, also ein richtig guter Pokerspieler zum Beispiel. Das trifft letztlich auf viele Halbglücksspiele zu oder immer, wenn wir über Wahrscheinlichkeiten sprechen. Und das ist im Trading ja auch der Fall. Es gibt ja keine Methode, mit der ich hundertprozentig sicher sagen kann, die Aktie steigt oder fällt. Gerade bei solchen Wahrscheinlichkeitsspielen geht es ja darum, in dem Moment, wo die Odds, also wann muss ich die Einsätze erhöhen? Wenn die Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich hoch ist. Und das ist mir immer schwer gefallen, auch im Trading, dann in diesen berühmten 20% der Marktphasen, wo die für Trader ganz besonders wichtig sind, dann besonders zuzugreifen. Also bei mir waren es insofern auch eher antrainierte Glaubenssätze im Laufe der Zeit. Und während wir so darüber sprechen, fällt mir auf, ich habe wirklich keine Ahnung von Sebastians Elternhaus. Da machen wir so viele Podcasts.
Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Drüber. Also da war... Ach, ja, deswegen erkläre ich so gerne, weißt du, und bin immer so gut vorbereitet. Aber bei mir war es so, also klassisch Mittelschicht, aber ich kann euch ganz genau sagen, wo bei mir die Faszination zu Geld und Börse kam, weil es so... Mit 14, das war 1999, das war ja so der Höhepunkt, wo sich die Dotcom-Blase so aufkulminiert hat. Und alle waren in der Zeit aktienverrückt. Also bei mir auf dem kleinen bayerischen Dorf hat fast die Hälfte irgendwie davon gesprochen, wie man ein Depot aufmacht und irgendwie eine Telekom bekommt oder eine Infineon und was weiß ich. Und da bin ich dann mit 14, 15 reingekommen, habe der Aktionär gelesen und wie die ganzen Magazine hießen und bin da bis heute hängen geblieben. Also ich kann es bei mir relativ... ja, gerade zurückvollziehen oder nachvollziehen, wo diese Faszination herkam.
Hattest du einen Punkt, Oliver, an dem du gesagt hast, so kann ich das ja nicht machen. Ich muss ja irgendwie drauf reagieren. Also du bist ja mehr selbstständig noch, als wir selbstständig sind. Das heißt also, deine Einkünfte sind ja unregelmäßig. Gab es da den Punkt, wo du gesagt hast, was mache ich hier eigentlich? Also oder hat sich das schon so früh bei dir entwickelt, dass du wusstest, okay, regelmäßig und wiederholbar und ich nehme immer einen bestimmten Teil? Also gab es so den Knackpunkt, wo du sagst, genau jetzt, ja, jetzt muss ich was machen? Vielleicht in dem Moment, wo du Vater geworden bist oder schon deutlich früher?
Naja, also nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, Glaubenssätze haben ja auch ganz viel damit zu tun, wie mit dem Wertschutz. Also wie viel Schutz benötige ich im Leben? Ne? Und zu Schutz gehört eben auch finanzieller Schutz. Wann fühle ich mich wie wohl? Mir war relativ früh klar, und als Student habe ich mir die Summe X imaginiert und auf mein Wishboard geschrieben. Wenn ich die Summe X habe, dann fühle ich mich beschützt. Also das war noch bevor ich von dem Begriff finanziellen Schutz überhaupt wusste. Ich habe dann so lange gearbeitet, gejobbt, gemacht, bis ich diese Summe hatte. Da muss man aber auch sehr aufpassen, ohne jetzt irgendwie esoterisch werden zu wollen, weil diese Summe, die ist dann im Universum so festgesetzt, dass ich es auch wirklich schwer hatte, über diese Summe herauszukommen. Ich hatte dann diese Summe und dann ging es aber nicht weiter. Wir arbeiten in einem Bereich, wir sind freiberuflich tätig, wir sind unständig beschäftigt, wir zahlen Arbeitslosenabgaben ein, genauso wie nur einen Sozialversicherungssatz, haben aber nichts davon, weil wir die Tage meistens nicht zusammenkriegen, um dann tatsächlich Arbeitslosengeld zu bekommen. Also wir zahlen viel Sozialabgaben, haben aber relativ wenig davon, sage ich mal. Deswegen ist dieses ein Stock von Geld aufbauen, was zur Sicherheit dient, Ersparnisse, ist halt extrem wichtig, weil, wie du gesagt hast, wir eben nicht wissen, egal wie unser Name ist, wie berühmt wir sind, wann kommt der nächste Job oder kommt überhaupt noch einer. Weil wir natürlich immer von der Meinung, vom Gefallen Dritter abhängig sind und nicht von unserer Leistung.
Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Oliver, wenn ich noch sagen darf, Lars, ja? Oliver, du sprichst auch einen wichtigen Punkt an. Ich weiß nicht, ob du dich mal mit Behavioral Finance beschäftigt hast. Das ist so die Psychologie der Finanzmärkte. Und diese Summe, die du genannt hast, das kannst du auch 1:1 übertragen bei vielen Leuten, die eine Aktie haben und sagen, ich verkaufe erst dann, wenn die sich da oben nochmal an den Punkt hinbewegt hat. Und das sind so die Arbeiten von Kahneman, also Kahneman haben da viel dazu geschrieben. Und das nennt man dann dieses Anchoring, dass man sich wirklich auf einen Fixpunkt stürzt und da geistig drauf fixiert und wenn er dann da ist, teilweise aber auch wieder eine Schockstarre reinkommt, weil man reagieren muss irgendwie. Also da gibt es wunderbare Arbeiten dazu, wie die Psychologie des Menschen ist und das ist ja auch Geldanlage und Börse ist ja fast nur Psychologie.
Ja, absolut. Es gibt da auch Studien dazu, das ist natürlich ein sehr kleiner Kreis, dass auch in den USA Mittelschicht oft in Mittelschicht reinwächst, die sehr viel breiter ist in den USA. Wenn du aber drunter bist, also diese klassischen Beispiele von den Sportstars, dass die, wenn du weit unterhalb der Mittelschicht losläufst, dann hast du oft nicht den Punkt, das willst du erreichen, sondern du bist angetrieben von einem, es muss immer deutlich mehr sein. Es wird nie reichen. Und wenn du das Gefühl hast, dieses nie reichen, dann hast du das Limit. Das ist jetzt ja nichts Erstrebenswertes, weil es ist natürlich auch ein sehr, sehr hartes Leben dann. Wenn du das ständig im Kopf hast, also immer um seine Existenz sich Sorgen zu machen, ist ja ein Belastungszustand. Aber die hören dann quasi nie auf. Und dieser Antrieb geht dann quasi noch über das hinaus, was vielleicht diejenigen erreichen, die sich eine Vorstellung davon gemacht haben, wo sie mal sein möchten. Also.
Und da sind wir natürlich relativ schnell bei der Glücksforschung, ne? Dass man dann sich auch durch Erfolg verspricht, gesehen, geliebt, aber auch zu werden, aber auch glücklich zu werden oder zu sein. Und wenn das Ziel erreicht ist, dann kommt, dann bekommt man irgendwann die Rechnung präsentiert, was dieses Ziel auch gekostet hat. Dann merkt man auch, dass es mit Glück relativ wenig zu tun hat und dann hat man ein sehr großes Problem.
Das? Exakt, ja, kann man nur unterstreichen so. Ich finde mal eine ganz gelernte Überleitung, ein echter Saboteur bei der Geldanlage ist definitiv die Angst und die Neobroker lassen uns ja mittlerweile daran teilhaben, wann besonders viel gehandelt wird. In den USA noch sehr viel transparenter übrigens, man kann es innerhalb von 2 Tagen sehen, also wie viel wurde auf Robinhood und so weiter gehandelt, was wurde gehandelt. Natürlich wurde am Panikmontag in der letzten bzw. vorletzten Woche wurden überwiegend Optionen gehandelt. Bei Robinhood ist, glaube ich, die Quote liegt bei 85%.
Extremst.
Die leider nicht zum gewünschten Erfolg führen. Also das ist schon fast eine pauschale Empfehlung, an so einem Tag dann nicht noch gehebelt unterwegs zu sein. Aber es geht um diese Angst. Und logischerweise, wenn man diesen Schutz aufgebaut hat, dann ist natürlich auch schwingt die Sorge mit, dass man diesen Schutz wieder verliert. Und wer garantiert einem, dass die Börse tatsächlich wieder steigt? Die Statistik ist so. Aber Panik, hat der Montag mit dir, Oliver, hat er was mit dir gemacht? Da du ja regelmäßig in der, hast du mir ja auch gesagt, schon auch ins Depot schaust. Ich glaube, das gilt für uns alle. Und dann ist natürlich ein Tag, an dem ziemlich dicke rote Vorzeichen da sind. Ja, klar, wir wissen ja alle, es steht schon im zweiten Kapitel, ja, in Krisen sollst du kaufen und solche. Ist alles immer eine Kaufgelegenheit. Und das stimmt auch tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz macht das ja emotional was mit einem. Also kommt da so ein Gefühl von Panik oder in Richtung Panik auf? Oder?
Ich habe es ja jetzt, ich würde sagen, seit 15 Jahren dabei, was die Börse angeht. Und habe ja dann schon mal so ein paar Mal solche Dips erlebt. Aber jedes Mal, natürlich, also packt mich da ein ungutes Gefühl, aber auch deswegen, weil ich nichts tun kann. Weil man natürlich aktiv nichts tun kann und man ist ja fremdbestimmt in dem Moment. Und das mag man natürlich nicht als aktiver Mensch, wenn man da hinguckt und es purzelt. Ich bin aber auch nicht so gelassen, dass ich sage, ich schaue jetzt einfach mal nicht ins Depot, sondern habe da schon auch diese masochistischen Zug. Es ist unangenehm. Und auch zu wissen, klar, dann kann man irgendwie reingehen in den Markt und nochmal rein investieren, aber auch die Angst vor dem ins fallende Messer greifen und so. Fallende Messer, sag ich so. Ich
weiß ja,
nicht. Auch fallende Messer. Fallende Messer. Und so cool bin ich dann auch nicht. Und ich muss da schon noch, glaube ich, nochmal 15 Jahre trainieren, um da wirklich den Ruhepuls beizubehalten.
Kurze Unterbrechung, aber es ist super wichtig, denn wenn ihr wissen wollt, ob Nvidia ein Kauf ist, wie es bei Tesla weitergeht, was VW so als Aktie in den nächsten Monaten machen wird, ob Lithium ein Comeback feiern wird, wie Uran weiterhin sich entwickeln wird und vor allem, wenn ihr dabei sein wollt, wenn wir mal wieder einen Gast einladen, dann lasst unbedingt ein Abo hier vom Kanal da, denn diejenigen, die ein Abo haben, werden natürlich als Erste informiert. Und jetzt geht's auch schon wieder weiter.
Herr Sebastian hat ja schon auf sein junges Alter gespielt hier und das mal klargestellt, wer der Jüngste in der Runde ist. Ich glaube, er ist aber nicht der Unruhigste in der Runde.
Nee, ich bin, also so Montage, wir hatten ja eine Sonderfolge von By the Dip. Also ich gucke gerne ins Depot, auch, sag ich mal, als Berufskrankheit. Aber es stört mich dann eigentlich auch überhaupt nicht mehr. Und ich gucke dann eher, also bei mir ist es eher so, ich freue mich sehr über fallende Kurse, weil ich dann sehe, was ich günstig nachkaufen kann und was langfristig dann, wenn man natürlich dabei bleibt. Also wir sprechen jetzt nicht von einem Trading-Ansatz oder kurzfristig, sondern von langfristiger Geldanlage. Und alles, was du da günstig aufsammeln kannst in so einer Paniksituation, bringt dir natürlich langfristig die Rendite mit rein. Also das ist, deswegen, ich bin da immer aktiv und freudig. Aber ja, du hast recht, Oliver, machen kann man natürlich nichts. Man muss es aussitzen und man muss den Glauben haben, dass man weiß, langfristig steigen die Kurse an der Börse. Wie lange es dann dauert, das wissen wir nicht. Aber man ist mit einer Long-Position, also Kaufposition, definitiv auf dem richtigen Pfad.
Und natürlich gegen die Angst hilft Wissen, was du ja im Gegensatz zu mir dann auch hast. Und ich habe ja nur die Erfahrung und so ein bisschen, also dass ich jetzt bei euch hier Zaungast sein darf in eurem Podcast unter diesen Experten, da kann ich mich ja nicht gleichstellen. Und dieses Wissen, das man sich natürlich immer zu und immer mehr aneignet, macht dann wahrscheinlich auch etwas gut.
Würdest du sagen, dass persönlich auf dich zugeschnitten deine schauspielerischen Fähigkeiten in solchen Abverkaufsmomenten dir irgendwie helfen, dass man das wegschieben kann oder dass du sagst, ich nehme jetzt die Rolle desjenigen ein, den das nicht interessiert? Oder ist das dann so mit der Geldanlage verknüpft, dass es einen persönlich einfach berührt?
Ja, also eher im Gegenteil, würde ich sagen, weil der Schauspieler ist ja eher ein sehr fantasievoller, emotionaler, sensibler Mensch, der dann eher, also mir fällt es dann eher die absoluten Katastrophen, ich bin bald unter der Brücke, Szenarien mir zu imaginieren, als jetzt irgendwie den coolen Broker nachzuspielen.
Okay.
Ja, ich hab da im Prinzip auch nicht viel zu ergänzen, weil das war ein Prozess. Und ich muss auch ganz offen aussprechen, wenn man je größer die finanzielle Basis, die man sich im Laufe der Jahre geschaffen hat, desto geringer sind dann natürlich diese, ich nenne es jetzt mal urexistenziellen Sorgen. Das finanzielle Freiheit ist ja ein ultra dehnbarer Begriff, weil das natürlich sehr davon abhängt, wie viel Konsum man braucht, um ein glückliches Leben zu führen. Deswegen, da gibt es ja auch genügend Beispiele dafür, die sagen, ich bin finanziell frei, und das sind dann Summen, wo andere vielleicht sagen, ja, da geht mein Fünfjahresplan ja noch nicht mal auf. Aber das hat sich sicherlich im Laufe der Zeit sehr verändert. Ich gucke aber trotzdem permanent dann ins Depot, weil ich ja zwischendurch auch noch sehr aktiv handle. Und mit diesen aktiven Positionen, da muss man dann gegebenenfalls auch reagieren. Deswegen der Unterschied zwischen den zwei Disziplinen. Langfristige Geldanlage, ich habe es so ähnlich wie Sebastian gemacht. Ich habe ziemlich stumpf einfach zwei Positionen nachgekauft, die eine Indexposition. Also so richtig langweilig, aber wenn der Nasdaq mal eben über 10% korrigiert, dann drücke ich da einfach drauf. Und allerdings entspannt natürlich auch, das müssen wir ja klar ansprechen, man muss auch eine Rate übrig haben. Und das ist natürlich auch nicht für jeden der Fall. Deswegen gibt es da auch sicherlich keine pauschale Empfehlung.
Da, sorry, Lars, noch Tipp.
Ja, bitte.
Also erstmal hast du recht, stumpf ist Trumpf in diesen Situationen. Aber ich habe es bei mir so gemacht, dass wenn ich Sparraten überweise fürs ETF-Depot, dann lege ich auf die Rate bei mir jetzt 10% drauf, man kann auch 5% drauflegen und hat dann, ich meine, die Crashs passieren ja nicht im Wochentakt. Die passieren mal einmal im Jahr, mal alle 2 Jahre. Aber wenn man 5% auf eine Rate drauflegen kann oder 10, sammelt sich schon schnell eine extra Rate oder 2 an, die man dann wieder entsprechend verwenden kann. Also das ist so.
Die 10% legst du dann so weg oder was?
Genau, also angenommen, du sparst 500 Euro, überweist du 550. 500 legst du an wie geplant. Und die 50, die liegen einfach auf dem Konto, die Neo-Broker verzinsen die mittlerweile. Wenn es eine größere Summe ist, könnte man sogar überlegen, ob man es in den Geldmarkt-ETF reinpackt. Und wenn es halt dann klappert, wie an diesem Montag, oder wenn es, nehmen wir so einen Corona-Crash, wenn da richtig was los ist, dann hättest du halt freies Kapital, um zu sagen, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich dieses Geld arbeiten lasse.
Aber wisst ihr was, ich würde hier das mal schnell nutzen, weil...
Gerne.
Als Kleinanleger oder Anfänger sozusagen, was ich mich dann schon frage, Situationen, wenn der Markt so nervös ist und dann hat man so Arbeitslosenzahlen in Amerika oder irgendwie die Quartalszahlen, die sind nicht so hundertprozentig in einer Position, so wie die Analysten es vorausgerechnet haben, und plötzlich klappen wir wieder vorletzten Montag um 3-4% runter, wo ich so denke, Moment mal, das sind da nicht nur alles Typen wie ich, die nervös vor ihrem Depot sitzen, sondern das sind doch alles Leute, die Ahnung haben und die auch wissen, dass es hoch und runter geht und dass das nichts ausmacht, weil jetzt gestern oder jetzt, ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber vor wenigen Tagen sind da dann positivere Anmeldungen im amerikanischen Arbeitslosen, haben sich weniger angemeldet als gedacht, und plötzlich stieg es wieder um 2% oder so. Und man weiß das ja. Also warum ist dieser Markt dann trotzdem so nervös? Warum stürzt es dann trotzdem so ab? Warum sind die Anleger so, wenn sie ja dann doch wissen, es läuft? Das verstehe ich nicht.
Also ich denke, es geht immer um Planbarkeit, weil man ja nicht vergessen darf, dass der Handel an der Börse kurzfristig dominiert wird von recht spekulativem Kapital, welches also Positionen eröffnet, aber dann auch schnell wieder schließt. Das ist zum Teil eben auch Kapital, was gehebelt im Markt ist. Das sind nicht nur Hedgefonds, das sind aber relativ viele große Adressen, die dann schnell das Kapital drehen. Und wenn die Planbarkeit nicht mehr gegeben ist, dann hat man in dem Fall durch die Zinserhöhung der Bank of Japan, ich glaube, das war der größere Problem, dann hat man eben einen Fall, dass man sagt, wahrscheinlich wird es sich so bewegen, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Erholung nicht kommt? Und dann, if you panic, panic first, dann steigen die Adressen aus und dann, wie zum Beispiel, man hat dem US-Dollar zum japanischen Yen oder auch dem Nikkei ja gesehen, wie so Stop-Loss-Kaskaden dann den Markt nach unten gedrückt haben, dann hast du, glaube ich, nicht mehr oder haben viele Adressen nicht mehr die Wahl. Wenn ihre Position also 10% unter Druck ist, dann müssen sie auf jeden Fall diese Positionsgröße reduzieren, vielleicht sogar komplett aussteigen. Und deswegen gehen diese Abverkäufe dann so brachial vor sich. Da ist dann auch kein manueller Eingriff in dem Sinne mehr möglich, dass man sagt, ja, dann jetzt setzen wir mal kurz unseren Stop aus, weil wahrscheinlich wird sich's wieder erholen. Und man darf auch nicht vergessen, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, es ist auch nicht so sicher, ob sich der Markt so wieder erholt hätte in der Geschwindigkeit, wenn die Bank of Japan nicht kurz danach sofort, nachdem sie die Situation erkannt hat, das kommt nie wieder vor. Das haben sie so nicht formuliert, aber diese Reaktion war wahrscheinlich ein bisschen zu heftig und man sieht ja auch, wie sich das extrem wieder erholt hat. Also das war der, ich glaube, Sebastian und ich haben einige Berichte gelesen, wirklich der dovischste, also der lockerste Report von einem Notenbanker ever. Der hat quasi gesagt, sorry, nie wieder werden wir auf die dumme Idee kommen, irgendwie anzudeuten, dass wir hier eine feste Geldpolitik machen. Es war ein großer Fehler von uns. Wir sind nicht alle gemeinsam zurückgetreten, natürlich nicht. Aber das ist, also ich glaube, das ist dann schon auch eine Entwicklung, die durchaus mal dazu führen kann, wenn so eine Beruhigung nicht kommt, dass sich das vielleicht auch mal ein, zwei Wochen. Das wäre nicht ungewöhnlich.
Und kleine Ergänzung noch am Rande, Lars, du hast alles richtig gesagt. Man darf nicht unterschätzen, wie institutionelle Investoren in ein Korsett gepackt werden. Das heißt, das sind Leute, die sagen, ich würde jetzt privat volle Kanne nachkaufen, aber für das Mandat, das du hast, gibt es bestimmte Richtlinien. Und wenn beispielsweise ein Index stark fällt, dann muss einfach verkauft werden. Das ist beispielsweise im Corona-Crash, war da ein Beispiel, vielen auf die Füße gefallen, weil die mussten rausgehen, 20% minus, 25% minus, sind die knallhart rausgegangen. Und dann hat der Markt sich irgendwo bei 30% minus ausgependelt und ist rasant gestiegen, aber alle waren raus. Und da hattest du so die interessante Situation, dass die Privatanleger zeitweise besser waren als die Institutionellen, weil die Institutionellen aufgrund starrer Vorgaben handeln mussten, egal was kommt. Also da kann man gar nicht so den Vergleich ziehen, so der Privatanleger und der Profi auf institutioneller Seite, das ist vielleicht bei einem Hedgefonds so, aber viele Fonds haben einfach eine Regularik und müssen dann entsprechend handeln, egal ob sie es auch besser finden würden, nachzukaufen. Aber da hast du dann keine Wahl. Und das löst, was Lars gesagt hat, dann auch Kaskadeneffekte los, dass einer verkauft, der nächste und so triggert das die ganze Reihe durch. Obwohl eigentlich alle wüssten, dass es besser wäre, dabei zu bleiben oder auszusitzen, aber du kannst in der Situation, oder du darfst es, sagen wir mal, nicht, aus regulatorischen Gründen.
Dürfen die dann auch dann dementsprechend schnell auch wieder rein?
Rein dürfen sie, aber es ist natürlich ärgerlich, okay, wenn du eigentlich weißt, das ist eine kurze Reaktion, aussitzen wäre besser. Vor allem, du weißt ja nicht, wo der Boden ist und wenn du jetzt verkauft hast und dann kurz darauf wieder kaufst und dann fällt es nochmal weiter, dann fliegst du vielleicht wieder raus und dann legst du deine Quartalszahlen vor und dann sagen alle, naja, du bist der dümmste Fondsmanager. Also da ist schon aufgrund dieser Regularien schon viel Druck dahinter, das darf man nicht vernachlässigen. Wo du dann auch zögerst,
ob du vielleicht reingehst. Das könnte auch ein Grund sein, warum nach dieser sehr deutlichen Erholung, wir haben in der Vergangenheit dann schon oft gesehen, dass es dann ja nochmal wieder schwächere Phasen gab. Aber wenn jeder am Dienstag bereits gesagt hat, ah ja, okay, wenn es jetzt aber nochmal runtergeht, dann kaufe ich. Dann sieht man oft diesen zweiten Dip gar nicht, weil dann auf dem Weg nach oben, also wie gesagt, es vergehen jetzt ein paar Tage, aber während wir jetzt sprechen, hat sich der S&P 500, glaube ich, bis auf 400 Punkte seinem Allzeithoch wieder angenähert. Und das ist dann im Prinzip zu weit, die Erholung. Und spätestens dann kommst du natürlich unter Zugzwang und sagst, ist nicht angenehm, nach plus 10% im Index in einer Woche dann zu kaufen. Ja, gut, aber ich kann jetzt auch die ganze Wegstrecke nicht verkaufen. Deswegen ist es oft so, diese kurze Untertreibung oder Übertreibung nach unten, dass die dann genauso auf der Oberseite eine Übertreibung findet, weil dann alle wieder in den Markt rein müssen aufgrund dieses Performance-Drucks.
Ich mache jetzt mal eine charmante Überleitung, Lars.
Ja.
Wenn man in dieser Situation Fehler macht, dann kosten die viel Geld. Das haben wir hier auch als Thema dabei. Wer möchte anfangen? Diese Fehler haben uns viel Geld gekostet. Oliver, möchtest du als Gast?
Naja, ich habe mal, ich habe, glaube ich, also jeden Fehler gemacht, den man so machen kann. Also ich habe von irgendwelchen Bausparverträgen über Prämien sparen bis eine Wohnung in Berlin, Prenzlauer Berg, von Apple und ein Ei verkauft und dann ein Jahr später, weil der Boden gewackelt hat, und ich mich nicht wohlgefühlt hat und ich keine Schulden mochte, für einen Apfel und zwei Eier wieder verkauft. Und jetzt ist sie ein ganzes Apfelfeld wert mittlerweile.
Sehr schön.
Ich hab sehr viel in aktive Fonds mit einem Beraterteam, wo, glaube ich, alle verdient haben, nur ich nicht. Mit irgendwie Ausgabe von Aufschlag von 2,5, aber auch meistens 5%. und da mein Geld verdaddelt, bis ich dann irgendwann den Mut oder das Wissen, was ja dann am Schluss gar nicht so wahnsinnig ist, mir angeeignet habe, das selber zu machen. Und seitdem eigentlich natürlich viel, viel besser fahre. Ich habe Hausboote vermietet, da war, glaube ich, auch nicht alles so lukrativ, wie ich dachte, aber auch aus mangelndem Wissen halt, weil ich natürlich auch von der Materie an sich keine Ahnung hatte. Also und da auch gelernt, eigentlich immer nur in die Sachen zu investieren, wo man zumindest ein solides Grundwissen hat. Das habe ich daraus gezogen. Ja. Da würde mir jetzt bestimmt noch einiges andere Dinge einfallen, die ich falsch gemacht habe.
Das ist so, wenn man nachdenkt, dann vielleicht im Nachgang an die Episode, dann kommen die ganzen Sachen in den Geist rein.
Aber es macht ja am Schluss ja auch alles Sinn. Also auch gerade zum Beispiel, in dem Moment, als alle gesagt haben, man muss irgendwie Immobilien, man muss Schulden machen und so. Und warum kann ich keine Schulden machen? Warum habe ich mich dabei so schlecht gefühlt? Warum habe ich bis Mitte 40 warten müssen, bis ich mich an dieses Thema Schulden mit dem anfreunden konnte? Und das hat natürlich auch wieder was mit Glaubenssätzen zu tun. Ja, also wenn die Eltern sagen, nee, man muss alles auf den Tisch legen, man darf keine Schulden machen und so, dann ist das so geprägt. Dann fühlt man sich nicht gut. Man sieht den Vorteil daraus nicht. Man fühlt emotional Druck, man fühlt sich eng. Warum ist das so? Man hat das gar nicht selbst erfunden, sondern das wird einem mitgegeben. Und das aufzulösen, das braucht man.
Da
muss den ein oder anderen Fehler halt brauchen und dann ist man dann später umso freier.
Was Schulden angeht, Oliver, bin ich voll bei dir. Ich bin selbst gar kein Fan von Schulden und ich habe das so auch aus dem Elternhaus mitbekommen. Also klar, meine Eltern hatten einen Kredit, um das Haus zu bauen und haben die auch abgetragen und Sondertilgungen und das war denen sehr wichtig, dass wirklich die Schulden sind, also Schulden first, das muss abbezahlt werden in einer Zeit, wo es finanziell geht und keine Konsumschulden und kein Auto auf Kredit und so. Und deswegen, ich habe selbst Immobilien. Und ja, da musst du mal, also ich vor allem musste über den Schatten springen, dass du da auch mal Schulden drauf hast. Aber ich bin da ultra konservativ, wo ich sage, okay, aber dann habe ich Werte dagegen stehen, dass ich sage, ich kann die auch relativ schnell tilgen, weil ich mich bis heute mit Schulden 0,0 auch wohlfühle. Man muss sie manchmal machen, um voranzukommen. Aber ich bin da also voll bei dir. Das ist auch in mir drin, dass ich da kein Fan davon bin. Und fühle mich auch nicht gut dabei.
Und gegen deines Wissens, ne?
Genau.
Also man kann ja die Leute verstehen, die Mitte 30 sind und sich irgendwie, weil sie so Freude dran haben, Dutzende von Immobilien auf Pump kaufen, weil sie natürlich verstehen und dann nach 2 Jahren, dann verkaufe ich das und mit den Schulden. Also die das ja toll machen. Aber man muss eben der Typ davon sein und
genau.
Dafür sein. Und das hat nichts mit finanzieller Bildung zu tun. Und das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es hat wirklich ausschließlich mit einem emotionalen Haushalt zu tun.
Was ich aber auch nicht unbedingt verkehrt finde. Also wenn du, genau, weil du ja die, du musst dich ja mit dem wohlfühlen. Und wider besseren Wissens bin ich ja eher in einer, also ich habe jetzt kein riesen Immobilienportfolio, weil ich da eben kein Experte bin. Aber ich bin eher auf der Verkäuferseite, sagen wir mal so, weil man sich ja eben auch drum kümmern muss. Und ich möchte mich um einige Dinge gar nicht mehr kümmern. Das ist vielleicht eher ein Text, den der ein oder andere erst 20 Jahre später aufsagt. Aber ich möchte den Alltag möglichst so gestalten, dass mir die allermeisten Teile davon gefallen. Und sowas wie Nebenkostenabrechnung und natürlich auch sich um Nachmieter zu kümmern und dann hängt ein Ast über Grundstücke rüber. Also das ist alles für mich, wenn ich die Nachricht sehe, oh, bitte, das. Und wenn du mir alles an der Hausverwaltung gibst, dann ist das auch teuer. Und das deswegen, ja, wieder besseren Wissens sage ich, nee, das soll alles zu mir passen. Und da ist die Börse natürlich nicht das Gleiche, weil an der Börse wird nicht mit Fremdkapital gehandelt und auf Schulden kann das Genie zum Erfolg wandeln. So, und der Trigger ist oder beziehungsweise der Faktor, der fällt dann weg und das muss man dann eben für sich akzeptieren. So, und
deswegen braucht es ja auch Fehler, ne? Um das sozusagen in diesen Block für sich zu schärfen und zu gucken, was passt denn wirklich zu mir, wie fühle ich mich wohl und das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Ja, ansonsten zu den Fehlern, also mein größter monetärer Fehler, den habe ich nun medial bereits ausgeschlachtet, also dass ich eine 6-stellige Summe mit meinem VW-Trade, als VW mal kurz so viel wert war wie der gesamte DAX zusammen, als die kleine Porsche gedacht hat, dann wollen wir uns mal ranwagen an das große Schlachtschiff. als ich gedacht habe, bei 500 oder 600 Euro, da wäre vielleicht VW zu hoch bewertet. Ja. Und das war übrigens auch ein zwangsweiser Verkauf. Das heißt also, es war der einzige, es war noch kein echter Margin Call, sondern tatsächlich hat mich der Broker angerufen und hat gesagt, es fehlt aber nicht mehr viel. Es müsste nur noch das passieren, dann hätte ich einen Margin Call. Also sprich, ich war mit Optionen short auf VW und der Rest vom Lied ist bekannt. VW ist von 600 tatsächlich noch auf knapp über 1000, ganz knapp drüber gestiegen. Und dort hätte ich auch den Margin Call bekommen. Deswegen, ja, weil die eine Option kann eben, oder ein Preis kann unbegrenzt steigen, aber er kann nicht unbegrenzt fallen. Und deswegen kann das so gegen dich laufen. Das ist es dann in dem Fall. Es war auch natürlich ein Fehler, das so zu machen, weil alles kann an der Börse passieren. Auch die Dinge, mit denen man nicht rechnet. Was ich mir quasi im Nachhinein mich so ein bisschen beruhigt habe, die Wunden geleckt ist, ja, aber wenn du nicht verkauft hättest, wäre es ja zwischendurch noch schlimmer gewesen und ich hätte den guten Teil nicht mitbekommen. VW ist danach ja wieder um 90% gefallen. Nur da hätte ich zwangsweise, wäre ich vom Broker schon liquidiert worden. Das verbuche ich unter Erfahrung und alles, was ich gemacht habe Anfang der 2000er, das war Gott sei Dank nicht so viel. Aber es waren so ein paar Sachen, was Steuern sparen sollte. Damals konnte man die Einkünfte aus Trading gewinnen. Das Finanzamt wusste gar nicht so recht, was damit anzufangen. Es war private Vermögensverwaltung. Man hat also normal mit seinem Einkommensteuersatz alles versteuert. Dafür durfte man auch Verluste aus anderen Einkunftsarten dagegen verrechnen. Also Steuersparmodelle wie Filmfonds oder
Flugzeug.
Windparks oder sonst irgendwie, das alles war erlaubt. Und für mich war ein bisschen zu viel erlaubt. Ein paar Sachen habe ich gemacht. Allesamt, also der berühmte amerikanische Regisseur, der eine super Idee hat für Independent-Filme, das hat nicht geklappt. Einige Windparks waren doch nicht so schön und einige Schiffe sind auch nicht so lange gelaufen wie geplant. Das meiste davon hätte ich mir wohl sparen können.
Zu VW, Lars, habe ich noch eine kleine Anekdote, weil als du gesagt hast, als es dann über 800 und so gestiegen ist, da haben meine Eltern, die überhaupt nicht börsenaffin sind, einen Anruf bekommen von der Sparkasse, dass sie noch eine alte Position aus den 80ern herumliegen haben und dass sie die doch jetzt am besten mal verkaufen sollten, weil wer weiß, ob es nicht wieder zusammenbricht. Also das war...
Hut ab an die Sparkasse.
Aber wirklich, also muss man Danke sagen. Aber bei mir, ich mach's mal kurz, ich hatte das Privileg, in Anführungsstrichen, dass, ich hab's euch ja gesagt, mit 14, 15 schon infiziert war. Also ich habe dann ohne Ende Börsenbücher gelesen und seitdem eigentlich nur noch mich mit Börse und Finanzen beschäftigt, das Thema studiert, ein Unternehmen gegründet, war da vorher auch für Verlage tätig. Und deswegen habe ich viele Fehler eigentlich schon mit 17, 18, 19, 20 und in meinen 20ern gemacht. Also vor allem Penny-Stocks zu handeln wie ein Wahnsinniger. Gold-Explorer, Schwellenländer-Aktien, die irgendwie den Stahlhandel in China disruptieren. Und habe versucht, die Bilanz zu lesen, wo ich gar nicht konnte. Ich konnte damals gar keine Bilanzanalyse. Aber ich habe sie so gelesen, dass das Ergebnis positiv war und vielversprechend. Also, aber da waren die Beträge, sage ich mal, für mich klar. Das war dann Geld aus der Ferienarbeit, Taschengeld oder was ich so ein bisschen hatte. Das war dann weg. Aber es war in einer Phase, wo es finanziell nicht bedrohlich war. Und das ist
halt. Ich kann fragen, warum du das mit 14 gemacht hast oder 15? Wolltest du reich werden?
Ja, also ich hatte bis zu diesem Dotcom, bis ich damit infiziert war, auf dem Dorf immer so den Berufstraum, entweder wäre ich Landwirt oder Hochseefischer. Oder, und dann kam rein Manager und ich hatte irgendwie diese Faszination für Geld. Also mich hat dann so ab 14 Geld unglaublich fasziniert und auf der Suche, wie man viel Geld bekommen kann, war die Börse auch in Kombination mit diesem aufblähenden Dotcom-Blase natürlich der erste Stopp, weil jeder, der eine Hotline, damals hast du noch Hotlines angerufen für 2 Mark oder 2,50 Euro, hast am Freitagnachmittag dir den Börsentipp geholt, der am Montag in der Printausgabe ist und hast da schon wieder 200% eingesteckt. Also das war wie, wenn du das mit 14 anguckst, denkst du, warum gehe ich da irgendwie für ein paar Euro irgendwo an die Kasse in einem Supermarkt und verdiene Geld dazu? Also warum nicht so? Aber natürlich ist es dann gecrashed und das war dann auch ein Learning.
Und wusstest du denn damals schon, was du mit dem Geld machen willst?
Überhaupt
nicht. Also warum du das Geld verdienen willst?
Nee, ich wollte nur Geld haben. Ich hatte keinen Plan, was ich damit mache. Ich war auch nie materiell getrieben, dass ich sage, du willst ein Porsche oder Yacht oder irgendwas. Ich fand Geld einfach faszinierend und dann darüber die Börse. Aber ich hatte nicht einen fixen Plan. Ich komme auch so Mittelschicht, da gab es jetzt auch nicht Nöte. Aber es gab es auch nicht, dass ich sage, ich brauche jetzt eine Villa irgendwo. Also so wie ich mich versucht zurückerinnern, ich hatte... Die Faszination Geld ist auch bis heute einfach geblieben.
Ich finde es aber noch ganz wichtig.
Und was ich heute mit meinem Geld mache, ist es wieder anzulegen. Also von daher.
Ja. Also der Prozess endet nicht. Ich finde, nur damit auch alle, die zuhören, jetzt sitzen wir hier und sprechen über vergangene Fehler. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch jetzt noch Fehler gemacht werden, aber andere, die ist ja immer noch vorhanden. Ich habe zum Beispiel Venture Capital. Ich mag ja Antizyklik. Ich finde, im Depot darf man nicht zu viel Antizyklik haben. Ich habe von Private Equity nur zum Teil von der Branche über die Börse eine Ahnung. Wenn wir darüber sprechen, welche Startups werden wirklich sich entwickeln und haben das Potenzial, groß zu werden, dann hat nicht nur Softbank davon keine Ahnung, sondern auch ich würde sagen, das fällt mir schwer, weil ich nicht tief genug bin in der Technologie. Und ich habe aber trotzdem einfach aus dem antizyklischen Gedanken heraus, habe ich eine Summe genommen und habe zum ersten Mal in einen solchen VC-Fonds, der also in Unternehmen in Frühphase investiert, da habe ich mein Geld reingegeben, weil mich der Prozess interessiert. Das heißt also, man wird da ganz gut informiert, in das Unternehmen investieren wir jetzt gerade, haben uns beteiligt aus diesem Grund. Und diesen Prozess finde ich spannend. Es kann aber sein, dass sich dieses Hochrisiko-Investment im Nachhinein monetär als Fehler herausstellt. Dann muss man mal schauen, ob die Erfahrungen vielleicht den monetären Verlust zum Teil aufwiegen. Was ich damit nur sagen will, die Chance, dass man einen Fehler macht, die wird vielleicht mit zunehmender Erfahrung geringer, aber dann werden sich andere Felder ergeben, wo man vielleicht doch wieder einen Fehler macht. Und solange man das in dem vollen Bewusstsein macht und nicht der Überzeugung, ich kann eigentlich nichts verkehrt machen, finde ich das auch vollkommen in Ordnung.
Ich habe jetzt auch die letzten Jahre immer wieder in Crowdfundings, was Immobilien angeht, investiert. Und da die viele Bürogebäude gebaut haben und nach der Pandemie und die Baukosten so hoch sind und die Immobilienpreise so gesunken sind und die Zinsen gestiegen, kriege ich eigentlich nur noch Post von irgendwelchen Insolvenzverwaltern, weil das nachrangige Darlehen sind. Und da werde ich auch relativ wenig von sehen. Aber wichtig ist natürlich da, und was vielleicht ein bisschen cooler macht als vor vielen Jahren, dass man halt mehr diversifiziert und dann halt noch seine anderen Schäfchen irgendwie im Trockenen hat, hoffentlich.
Da, Oliver, hast du mir eine gute Vorlage gegeben fürs nächste Thema. Und zwar, wir haben ja immer eine Hörerfrage. Und Lars, du hast es am Anfang, mir fiel es ein, vergessen. Hörerfragen natürlich an podcast@by-the-dip.de. Ja, wir zwei sind halt ohne Timo aufgeschmissen, gell, was die Moderation angeht. Wir schummeln uns so durch wie immer. Aber die Hörerfrage diesmal kam von Markus, und zwar, wie unsere Meinung zu Wasser-ETFs ist, also zu einem Themen-ETF. Und ich mache euch mal so den Überblick, dann können wir drüber sprechen, ob das für euch überhaupt interessant ist. Aber es gibt derzeit am deutschen Markt, also mit Zulassung, 5 ETFs. Und diese ETFs sind auch aktuell wieder interessanter. Also da sieht man auch wieder teilweise Zuflüsse, weil es gibt eine neue Studie, dass im nächsten Jahrzehnt die Wassernachfrage 40% über dem liegen wird, was es überhaupt an Angebot gibt. Also Wasser wird ein Thema in Zukunft werden. Und von den 5 ETFs kann man aber 2 eigentlich vergessen, weil die haben nur 14 und 11 Millionen Euro an Volumen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber ist nicht wirtschaftlich für einen Herausgeber, weil was unter 100 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen ist, ist die Gefahr groß, dass so ein ETF eingestellt wird. Jetzt gibt es den größten von iShares mit 2,1 Milliarden zu 0,65% Jahreskosten. Ist auch der teuerste, weil Themen-ETFs, wir hatten es hier bei The Dip schon besprochen, sind natürlich immer mit höheren Kosten belastet, weil wenn die Leute scharf sind auf ein Thema, dann gucken sie auch nicht auf den Kostenblock. Ist natürlich immer noch weniger als ein aktiver Fonds, aber es gibt ja auch ETFs auf den S&P 500 für 0,07%. Dann haben wir noch einen von Amundi mit 1,6 Milliarden zu 0,6% Jahreskosten und einen von LNG zu 0,49%. Prozent Jahreskosten. Wenn man die mal alle vergleicht, zeigt sich, dass der L&G ETF auch aufgrund der niedrigeren Kosten, aber auch etwas anderen Zusammensetzung in den letzten 5 Jahren 87% an Rendite gebracht hat. Das klingt erstmal gut und ist auch der beste in der Vergleichsgruppe, aber wenn wir einen simplen MSCI World daneben stehen, dann ist die Performance des MSCI World bis auf wirklich ein Müh, wir reden von 0,1% Punkten, was der MSCI World schlechter ist, fast gleich auf mit dem Wasser-ETF. Deswegen, ich muss sagen, Wasser ist so ein Thema. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lars, das begleitet mich seit 15, 20 Jahren, poppt immer mal wieder auf. Die Story zu Wasser ist gut. aber man hat jetzt dazu wirklich nicht mehr Geld mit diesen ETF-Produkten, vielleicht mit einer Einzelaktie mal, aber mit den ETF-Produkten nicht wirklich viel mehr Geld verdient, als wenn man gesagt hätte, ich nehme jetzt mal ein MSCI World. Also von daher, das Thema ist immer interessant, die Story drumherum ist immer wieder interessant, aber von der Performance her kann ich jetzt nicht sagen, das waren die Überflieger der letzten Jahre. Also von daher, ich gebe die Frage mal weiter an euch und Olli, ich gebe sie auch an dich weiter. Sind für dich Themen-ETFs überhaupt ein Thema oder sagst du, ich bleibe lieber ganz breit drin und gehe gar nicht in spezielle Branchen?
Also ich habe dieses Wissen natürlich nicht. Mich würde jetzt auch interessieren, wie viele Positionen da in diesem ETF drin sind. Ich habe auch gesehen, dass sie zwischen 0,35 und 0,65 sich in den jährlichen Kosten bewegen. Mir ist auch aufgefallen, dass der MSCI World da jetzt leicht drunter ist oder ebenso gleich performt. Wasser-ETF bedeutet ja nicht nur die Förderung von Wasser, Wasserinfrastruktur in afrikanischen Ländern, sondern das geht ja auch um Sanitärbedarf. Es geht um sogar die Leute, die Kloschüsseln herstellen, haben ja auch mit Wasser irgendwie zu tun. Es ist für mich zu schwammig, zu teuer und etwas, was erstmal den Anschein macht, es hätte fast einen humanitären Charakter, ein Fördern von irgendwas. Damit Geld zu verdienen, finde ich in meinem kleinen Kopf dann vielleicht auch schon irgendwie paradox. Und deswegen habe ich mich mit dem Thema, glaube ich, nicht beschäftigt, weil es mich da emotional überhaupt nicht hingezogen hat. Aber ich kann auch natürlich völlig falsch liegen. Wie gesagt, ich mache es immer emotional abhängig meistens.
Muss man sich aber wohlfühlen. Also Geldanlage, wir hatten das neulich mit in der letzten Folge schon, Geldanlage muss auch zum eigenen Charakter und den Emotionen passen. Also wenn man so, wir hatten das ja vorhin auch mit Schulden. Und wenn du jetzt wieder deines Wesens dir Produkte reinlegst, mit denen du dich gar nicht identifizieren kannst, dann sind das natürlich auch die, die dann in irgendwelchen Phasen, wenn es ruckelt, als erste rausfliegen würden. Also das muss zusammenpassen.
Natürlich weiß ich auch nicht, wenn ich ein MSCI World All Country mit 3500 Positionen mir anschaue, weiß ich natürlich auch nicht, was die Einzelnen machen. Aber da interessiert mich emotional dann mehr die Diversifizierung. So.
Gerne.
Genau.
Ja, es gibt wahrscheinlich, wir haben in der letzten Folge auch drüber gesprochen, es gibt nicht viele Themen, ETFs, die mich begeistern können. Und der, ich mache es kurz, auch nicht. Es gibt einzelne Unternehmen, die ich ganz spannend finde. Aber die Zusammenstellung der Wasser-ETFs ist für mich auch nicht ganz passend, weil, wie Oliver es schon angedeutet hat, das Thema Wasser ist ja letztlich eins, das ist so breit. Also ich habe da auch keinen klaren Gewinner. Ich bin ja auch der Meinung, das habe ich hier auch schon gesagt, dass es also Wasser, Energie und die Grundversorgung ist eigentlich kein Spekulationsobjekt und sollte es auch nicht an der Börse sein. Aber muss man dazu sagen, bei den meisten dieser Unternehmen geht es nicht darum, dass sie von der Wasserknappheit profitieren. Da müsste man eher bei einigen, und da müsste ich selbstkritisch auch ins Depot schauen, da müsste man bei einigen großen Nahrungsmittelkonzernen schauen, wo die ihr Wasser herbeziehen. Nicht, dass sie es teurer verkaufen, das kann jeder selbst entscheiden. Er kann ja auch an Hahn gehen, wenn er möchte. Aber eben auch aus Regionen, wo es keinen Hahn gibt, an dem man kann. Also da müsste man eher kritisch schauen als bei den Infrastrukturausstattern. Von daher habe ich da jetzt unter dem Aspekt an diesen ETFs gar nichts zu kritteln. Aber die Zusammenstellung gefällt mir einfach nicht. Und von daher,
Dann
kein Wasser-ETF in meinem Depot.
Dein Thema, Lars, kann man denn am Bitcoin an der Zusammenstellung irgendwas aussetzen?
Ja, ich war, überrascht ist ein zu großes Wort, aber dass wir, der Oliver und ich im Gespräch auch über Bitcoin gesprochen haben und ich glaube, der Begriff, dieser ultimative Wertspeicher, den hast du sogar mitgebracht, Oliver, das heißt, es ist jetzt, man muss nicht raten oder investigativ unterwegs sein, dass du bist also in Bitcoin investiert. Ist das für dich eine Spekulation, eine Langfristanlage oder letztlich genau das, was in dem Titelpunkt jetzt hier mit drin ist? Also du sagst, als Wertspeicher, was sonst?
Ich glaube, ich bin einer, ich habe mittlerweile erfahren, dass es wohl relativ typisch ist, diese Entwicklung von einem Kritiker der es nicht verstanden hat, der den Wert nicht verstanden hat, der dahinter steht, der das irgendwie das Computerzeug, ich habe es nicht kapiert, was das soll, und sich damit beschäftigt hat und jetzt ganz neu investiert bin. Das ist ja auch der Dummheit zu schulden, dass man dann auch den Preis bezahlt, den hohen Preis mittlerweile, den man verdient hat dadurch. Und ich sehe diesen also Geld als Wertspeicher, ist diese Limitiertheit, die Anonymität, die Mobilität, Inflation, den Inflationsschutz im Bitcoin. Und das sind Argumente, die ich bei keinem anderen Wertspeicher sehe. Am ehesten noch bei Gold. Aber Gold ist eben, kann man mir wegnehmen. Da kann einer kommen und mir die Pistole auf die Brust drücken und sagen, gib mir dein Gold. Es ist nicht mobil. Ich habe Probleme, es über die Grenzen zu bringen, wenn es mal wirklich brennt. Und Bitcoin ist für mich die schlüssigste, also gerade schlüssigste und faszinierendste Geschichte. Und das und vor allem auch jetzt, wenn ich mir immer diese Inflation und diese hohe Inflation auch in vielen Ländern dann angucke, wie die darunter leiden oder und wie der Bitcoin eine Lösung sein kann. Das finde ich schon extrem faszinierend gerade.
Wir überspringen jetzt mal.
Und ich verstehe auch nicht, dass alle anderen das nicht verstehen.
Ja, sehr, sehr. Oh, ich mag echt Überzeugungstäter. Sebastian, wir überspringen den Teil, wo ich sage, ja, Sebastian, du hast auch gerade erst Bitcoin gekauft. Und du dann natürlich siehst, ja, ich hatte Bitcoin 2016 schon mal, ich habe es nur dann zu früh wieder verkauft.
Wir überspringen, so. Genau.
Also von daher, ja, du, ich denke, mit dem Gedanke des Wertspeichers kannst du ja auch als großer Gold-Fan und auch als großer Gold-Investor, du wirst jetzt nicht namentlich in den Publikationen immer genannt, aber es ist bekannt, dass du einen recht großen Anteil, verhältnismäßig großen Anteil in Gold investiert hast, aber mittlerweile auch in Bitcoin.
Richtig. Also ich habe ja die letzten Monate immer wieder Rücksetzer genutzt, auch diesen Panikmontag auch genutzt bei Bitcoin, als der Bitcoin auch stark unter Druck kam. Und ich sehe den Bitcoin als langfristige Position bei mir im Portfolio. Also ich werde immer der Gold-Fan bleiben und der Goldanteil wird bei mir auch einfach höher bleiben, weil ich da, sind wir auch wieder beim Thema Emotionalität, damit kann ich mich richtig gut identifizieren. Das verstehe ich 100%. Bitcoin würde ich sagen, jetzt auch. Ich hatte das, wie Lars gesagt hat, früher 2016 mal für 500 Euro einen Bitcoin gekauft und 2017 bei fast 14.000 verkauft und dann das Thema ad acta gelegt und jetzt erst wieder neu aufgemacht. Also der Bitcoin hat schon gerade durch die institutionellen Ströme, die wir sehen, wirklich seine Berechtigung und wird eine neue Anlageklasse. Und deswegen ist es für mich auch ein langfristiges Investment. Also es ist jetzt nicht eine kurze Position, sondern ich mache das ähnlich wie bei Gold. Wenn es heftige Rücksetzer gibt bei Bitcoin und er ist ja sehr schwankungsfreudig, dann ist das für mich der Moment, wo ich sage, jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen rein. Also das ist so meine Vorgehensweise.
Ich habe den Prozess ja ähnlich durchlaufen und bin auch nicht sicher, ob ich ihn schon abgeschlossen habe. Ich habe gekauft relativ früh als reines Spekulationsobjekt, als mir jemand gesagt hat, es gibt nur 21 Millionen. Ja, aber nein, mehr auf keinen Fall. Und das beinhaltet quasi die Möglichkeit einer Blasenbildung. Wenn etwas wirklich begrenzt ist, dann braucht es nur genug Adaption und dann wird es im Preis steigen. Das heißt, es war für mich lange einfach nur die Spekulation auf höhere Preise, bis ich mich damit beschäftigt habe, da durch ja, freundliche Unterstützung von Lynn Alden, die das Ganze, sie ist, ihre Eltern leben noch in Ägypten und deswegen beschreibt sie immer mal wieder, wenn sie im Sommer für 1 bis 2 Jahre da ist.
Monate.
Entschuldigung, 2 Monate. Dann beschreibt sie die Lage da vor Ort und dann sieht man, was Bitcoin außerhalb der Währungsräume Euro, US-Dollar, vielleicht auch japanischer Yen für eine Bedeutung hat. Also überall da, wo ich eine verhältnismäßig harte Währung habe, habe ich auch eine permanente Entwertung des Euro-Dollar-Yen. Aber das ist natürlich für einen Großteil aller anderen Länder ist das nicht der Fall. Die sind ganz maßgeblich abhängig vom Umtauschverhältnis zum Dollar und auch zum Euro. und erleben eine permanente, hochrasante Entwertung des Geldes. Und für all diese Staaten ist natürlich Bitcoin, obwohl es so volatil im Preis ist, eine echte Lösung gewesen. Zumindest mal kann man das für die letzten 10 Jahre, kann man einen Stempel dahinter oder ein Ausrufezeichen machen. Das kann man sich also vermutlich nur dann vorstellen, wenn man mal in so einer Region gelebt hat oder wenn man in dieser Währung dann seine Einkünfte hatte. Da kann so ein Vermögen, ein ganzes Vermögen einer Familie, innerhalb von einem Jahr nichts mehr wert sein. Deswegen ist natürlich der Goldhandel da auch relativ groß. Gold handelt aber eben in der Regel basierend auf dem US-Dollar. Und das heißt, er wird oft auf offizieller Währungsbasis gehandelt. Die Schwarzmarktwährung ist aber eine ganz andere wieder. Und all diese Probleme, Gold hat die Historie und deswegen, ich habe ja auch ein bisschen physisches Gold, aber all diese Probleme löst eigentlich Bitcoin als Wertspeicher. Von daher muss man sich vielleicht auch gar nicht so sehr die Frage stellen, ob Bitcoin jetzt nochmal auf 50.000 fällt oder tiefer und dann auf 75.000 fällt. Es ist nur die Frage, wird sich dieses Konzept weiter durchsetzen? Wird dieser Netzwerkeffekt noch größer? Dann wird der Wert des Bitcoin steigen und es wird dann ja auch per Plan, wenn man so will, immer weniger volatil. Also je weniger Bitcoin am Ende handelbar sind, ob nun in hoffentlich in vielen Händen, das wäre besser als in den Händen einiger weniger, desto unvolatiler wird das. So, Bitcoin-Pitch Ende.
Ich finde es aber auch, also jetzt mal als Schauspieler, wie gesagt, hat sich ja wahrscheinlich jetzt übertragen, dass ich eher emotional handle. Ich finde es ja auch so eine Shakespeare, es ist wie eine Shakespeare-Geschichte. Also du spürst die Antagonisten, die natürlich auf jeden Fall gegen den Bitcoin sind, weil Bitcoin bedeutet ja auch auf staatlicher Seite Kontrollverlust. Ja. Und dass natürlich auch Bürger zuschauen, dass es so eine hohe Inflation gibt, weil der Staat nicht klarkommt und einfach immer mehr Geld drucken muss, den sich ja nach dem Vietnamkrieg davon Nixon vom Gold entkoppelt hat und man jetzt einfach so munter und man muss es als Bürger tragen und man muss darunter leiden und die Mieten werden teurer und man verdient aber nicht mehr und das Essen wird teurer und in manchen Ländern ab absurdum und man muss es akzeptieren oder man muss auf die Straße gehen. Und plötzlich kommt etwas wie dieser Bitcoin, was natürlich das Hassobjekt von ganz vielen Banken sein muss. Eine Bank, wenn ich sage, ich würde gern mal von meinem Geld mir aus welchem Grund auch immer 10.000 Euro abheben wollen, da habe ich ein Problem. Es geht nämlich nicht so einfach. Oder wenn es Krieg in einem Land gibt, dann sagt vielleicht irgendwie ein Staat, du kriegst am Automaten nur noch 20 Euro am Tag. Und dann bist du, dass du nicht das Land verlassen kannst, dass die Männer nicht gehen können, flüchten können, weil der Staat irgendwie Angst vielleicht hat, dass sie dann nicht zum Kriegszweck eingesetzt werden können. Ja, und das ist ja ein Wahnsinn, der sich da so ereignet. Und da kommt dieser Bitcoin daher, der so schlüssig ist. Und natürlich, und dann sieht man die ganzen Feinde und die Leute, die dafür sind und dann auch versucht wird, diese Geschichte zu torpedieren. Und ich finde das ein wirklich extrem großes Schauspiel, um in meinem Narrativ zu sprechen.
Das hast du spannend. Auch schön zusammengefasst. Ich habe mal abschließend noch eine Frage an dich, Oliver. Ich denke, das interessiert viele. Wenn du Bitcoin kaufst, hast du einen Sparplan oder entscheidest du spontan bei Rücksetzern oder hast du da einen Plan dahinter?
Nö. Ich habe Sparplan, was ETFs angeht, aber ich habe bei Bitcoin, wie gesagt, ich bin da wirklich neu drin und ich bin da ein Impuls gesteuert, ehrlich
gesagt. Das, ehrliche Antwort. Ich leite mal weiter oder wolltest du noch was sagen, Lars?
Nee, bitte. Also bei dem Thema lasse ich dir auf jeden Fall jetzt den
Goldthema. Ja, das ist rein informatorisch, aber ich werfe gleich dir doch mal einen Ball zu. Oliver, hast du Gold bei deiner Geldanlage mit drinnen oder beschäftigst du dich so am Rande?
Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten ein bisschen von allem zu
machen. Ja. Das ist
also nicht die 20% von Sebastian.
Sind es 20% vom angelegten Vermögen, das stimmt.
Ich versuche einfach so weit wie möglich und mit allem irgendwie so ein bisschen drin zu sein.
Das ist aber ein richtiger Ansatz. Ich habe das Goldthema jetzt ein bisschen als Pendant noch zum Bitcoin mitgebracht, weil ich dachte, viele Zuhörer und Zuseher interessiert bestimmt auch so deine Meinung zu Gold, aber auch rein informatorisch. Gold hatte ja jüngst erst an den Terminmärkten neues Allzeithoch erreicht, so bei gut $2,500. Und das Interessante ist, früher, das heißt bis vor ein, zwei Jahren war es immer so, dass wenn der Goldpreis gestiegen ist, auch die ETFs auf globaler Ebene Zuflüsse gesehen haben und dann auch physisches Gold gekauft haben. Also da gibt es das World Gold Council. Das ist, kann man sagen, schon eine Lobbyorganisation der Goldminenbranche, aber die haben natürlich auch eine Analystenschar, wo die Daten sammeln und aggregieren. Und die beobachten zum Beispiel weltweit 100 Gold-ETFs und schauen, ob da eher Mittelzuflüsse reingehen oder eher Mittel rausfließen. Und das Interessante war eigentlich, dass Gold jetzt in den letzten Monaten ja auch immer wieder Allzeithochs erreicht hat, während aus diesen ETFs Geld rausging. Das heißt, wir haben eine unglaubliche innere Stärke bei Gold gesehen. Auch wenn ich da anspiele auf das, was du gesagt hast, Oliver, auch auf Inflation ist natürlich Gold auch für viele so ein Hort der Sicherheit. Und da haben wir gesehen, Gold hat eine extreme innere Stärke, trotz hoher Zinsen und trotzdem, dass die ETF-Investoren nicht reingegangen sind. Und das Spannende ist jetzt mal rein informatorisch, seit 2 Monaten sehen wir, dass so im Juni und vor allem im Juli deutlich stärkere Zuflüsse reingegangen sind. Das heißt, Gold befindet sich in einer extremen Stärkephase und jetzt kommt noch extern Geld rein in die ETFs, müsste Gold eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten nochmal deutlich antreiben. Und das sollten wir noch ein paar Allzeithochs sehen. Also das mal, ja, für die Goldfans, ein bisschen zum Ausgleich für die Bitcoin-Fans.
Müsste dann aber auch passieren, ne? Die relative Stärke darf nicht zu einer relativen Schwäche. Das interessiert niemanden, der physisches Gold auf Sicht von, was er irgendwann vererbt hat. Das.
100 Jahre.
Aber jetzt kurzfristig, ich schaue mir das auch an, weil ich ja auch in 2 Goldaktien aktuell drin bin mit den Lesern. Und ich möchte diese Stärke aber jetzt auch sehen. Ich möchte dann nicht, dass die Gold-ETFs Zuflüsse haben und gleichzeitig der Kurs aber dann nicht die 2.500 in Angriff nimmt. Also ich will hier kein Wasser in den Wein gießen, aber das muss dann eben auch tatsächlich passieren. Bullische Stimmung und nicht steigende Kurse spricht dafür, dass, ja, okay, dann drücken wir einfach die Daumen, genau, lassen wir es so. Ja, danke für deinen Bildungsauftrag in diesem Fall.
Gerne.
Was für eine hemdsärmelige Überleitung. Das ist nämlich unser letzter Punkt. Finanzielle Bildung beginnt wo und wann. Wir sind ja schon über die Glaubenssätze ein bisschen drauf gekommen, aber man kann es ja auch etwas handfester machen und einfach sich die Frage stellen, Oliver, ich glaube, du hast gesagt, in den ersten 7 Lebensjahren entwickeln sich Glaubenssätze. Das ist vermutlich zu früh, um ja, eine Bildung im Bereich der Geldanlage zu beginnen. Das müsste dann ja da müsste jede Familie letztlich eine Form von Aufklärung erfahren. Das schadet sicherlich auch nicht. Aber was wäre der Punkt für dich? So auch aus deiner Erfahrung, du bist ja auch Elternteil, ab wann ist es eigentlich sinnvoll und logischerweise auch notwendig, um finanzielle Bildung wirken zu lassen?
Ich bin natürlich auch so, vielleicht ist es so ein Generationsding, bei mir war es aber so, über Geld spricht man nicht. Und das finde ich extremst fatal. Ich finde, finanzielle Bildung gehört schon eigentlich im Kindergarten, müsste den Kindern beigebracht werden, was ist Geld, was ist Energie, was kostet eine Milch, was kostet ein Auto, was kostet ein Pfund Butter. Vielleicht ist es im Kindergarten ein bisschen zu früh, aber in der Grundschule. Es muss irgendwie eine Vorstellung darüber existieren, was das Leben kostet und was muss ich dafür tun, oder was tun die Eltern, um sich das so leisten zu können. Ich wusste, als ich im Zivildienst fertig war, ich war monatelang nicht krankenversichert. Ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert und was man da tun muss. Ja, und das finde ich extrem, dass ich irgendwie irgendwas über in Mathematik, was über Kurvendiskussionen irgendwie erfahre, aber nicht darüber, wie man sich als junger Mensch krankenversichert. Weil auch Schulen natürlich darauf gebrieft sind, immer noch, wie ich finde, auf Arbeitnehmer auszubilden und nicht auf kein unternehmerisches Denken fördert. Und zu einem unternehmerischen Denken gehört natürlich auch ein Wissen und ein Wissen über Geld und was das bedeutet und welche Energieformen es da gibt. Ja, und ich finde, das wird extrem auch was es bedeutet zu sparen, was so wichtig ist, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo Kinder ausgebildet werden, die in Berufe gehen, die so eine große Flexibilität sich erarbeiten müssen, weil sie wahrscheinlich definitiv durch den digitalen Wandel definitiv jetzt mit 15, 16 keinen Beruf ergreifen werden, den sie bis zu der Rente ausüben, sondern eine Flexibilität, ein unternehmerisches Denken, wo ist meine Expertise, was interessiert mich, wo ist meine Leidenschaft, aber das Ganze eben auch gekoppelt mit, wie kann ich da meinen Lebensunterhalt mit verdienen. Das ist eine Form, glaube ich, die ich jetzt bei meinen Kindern in der Schule nicht sehe, aber auch in meiner Ausbildung völlig vermisst habe.
Also kann ich mich nur anschließen bei der Erfahrung. Ich bin nämlich auch monatelang nicht krankenversichert gewesen, aus dem Zivildienst heraus. Ich habe mich nur damit beschäftigt, die Enttäuschung war halt, dass der Sold, das hieß damals bei Zivildienstleistungen, glaube ich, auch Sold oder Bezüge oder ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Ich bin auch sofort ausgezogen am ersten Tag, als ich gehört habe, bis zu 300 Mark wird auch noch eine Wohnung bezahlt. Und schon war ich raus mit 18 und drei Tagen. Ich habe in der Zeit, muss ich allerdings auch dazu sagen, also finanzielle Bildung hat bei mir erst später stattgefunden. Mein gesamtes Dispo, das waren nur 2000 Mark, aber so viel hat man mir angesichts meine Zivisolds zugestanden, habe ich auch als Guthaben betrachtet. Das heißt für mich, ich hatte dann kein Geld mehr als auch die 2000 Euro, die natürlich verzinst wurden. Auch im Dispo muss man Zinsen bezahlen, als ich die nicht mehr hatte. Gut, ich habe mir allgemein mit 18, 19 über viele Dinge nicht so viele Gedanken gemacht. Auch das hat mich nicht belastet. Nur das ist natürlich auch letztlich eine Form der mangelnden Bildung gewesen. Und ich würde es mal ganz, ganz einfach gestalten. Wenn mich, und das ist in der Vergangenheit schon geschehen, Lehrer fragen, wie viel, in welcher Form, es reicht ganz wenig. Man kann Glaubenssätze, so wie wir sie besprochen haben, sicherlich, das ist etwas, das gehört auch in die Erziehung mit rein. Aber wenn man einfach nur so, wie man lernt, ich glaube, in der Grundschule kommt auch heute noch ein Zahnarzt vorbei und schaut dann bei den Kindern rein in den Mund, weil das vielleicht noch aus einer Zeit ist, wo das nicht alle Eltern gemacht haben, und spricht über medizinische Versorgung. Und das ist es ja. Man muss sich ja nicht für Geld begeistern. Es geht ja auch nicht um irgendeine Form des Kapitalismus oder du musst, das ist ja kein höheres Gut. Im Gegenteil, es geht ja einfach um Grundversorgung. Und das, glaube ich, lässt sich mit einer Projektwoche, und wenn das nicht reinpasst, reichen vielleicht auch drei intensive Tage, lässt sich das jedem verständlich machen. Und zwar wirklich jedem. Und ich würde dann vorschlagen, da dann auch die Eltern mit einzubeziehen. Ich meine, wenn die das so machen wie ich und die Unterlagen, also habe ich meinen Eltern die Zettel damals gegeben, ich weiß es nicht mehr, aber das, was die Schüler bekommen, ist das eine. Ich würde das auf der gleichen Schiene dann gleich auch bei den Eltern möglichst mit ankommen lassen. Zumindest als Angebot. In dem Alter kannst du es ja nicht mehr erzwingen. 3 Tage reichen und schon verändert sich wahnsinnig viel. Schon verändert sich die Einstellung zu Konsumkredit. Einfach nur, dass man Bewusstsein hat, das ist jetzt verkehrt, das Handy mit 28 in 28 Tranchen oder Raten zu bezahlen. Ich glaube, das hat einen wahnsinnigen gesellschaftlichen Impact. Und ja, man müsste schon fast verschwörerisch unterwegs sein, wenn man sagt, warum lässt man das eigentlich so dumm? Also genau. Das ist schon grotesk.
Das wäre mein Einwand gewesen, die Frage, ob das überhaupt gewollt ist oder wer dann sich vielleicht da einschaltet und sagt, wir wissen nicht genau, ob das eine gute Idee ist. Es geht ja auch nicht darum, Jugendliche oder Kinder zu vermitteln, dass es irgendwie sinnvoll ist, Wohlstand aufzubauen. Nee, es geht einfach auch darum zu sagen, Geld ist, was es ist. Geld ist im Grunde genommen das, was du am Schluss daraus für dich machst. Das ist die Bedeutung von Geld. Geld ist ja neutral. Also die Einstellung dazu machst eben du. Und du musst nicht unbedingt das die Einstellung übernehmen, die deine Eltern haben. Darum geht es in erster Linie. Es ist eine Art von, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass eine finanzielle Bildung, eine frühkindliche finanzielle Bildung, was mit Selbstvorsorge zu tun hat und mündige Bürger zu kreieren. Und da bin ich mir eben nicht so sicher, ob das jeder unbedingt will.
Ich mache es kurz. Ich kann, was ihr beide gesagt habt, also ich kann das nur unterschreiben. Ich würde mich jetzt nur wiederholen. Und Oliver, ich finde, du hast mir aus der Seele gesprochen, auch wo du gesagt hast, in Schulen wird auch eher in Richtung Arbeitnehmer und weniger in Richtung selbstständiges, flexibles Denken auch erzogen. Und das gehört ja da zu diesen Themen auch alles dazu, also zu Geld und verschiedenen Themen. Also Aber ihr habt, ich kann beides von euch komplett 100% unterschreiben.
Ja, wie man so schön sagt, besser wird's dann nicht mehr. Also.
Heute nicht.
Oliver, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Vielen lieben Dank. Super spannend. Vielen Dank.
Oliver, wenn ich es richtig weiß, du bist heute Abend im Tatort zu sehen, oder?
Das ist richtig. Als Arbeitgeber.
Als Arbeitgeber, ja. Sehr gut.
Ja, heute 20.15 Uhr ARD, da geht es um Machtmissbrauch von einer Führungsperson, und zwar von meiner einer.
Dann alle einschalten.
Genau. Ganz herzlichen Dank, Oliver. Ich bin mir sicher, wir werden die ziemlich wahrscheinlich positiven Kommentare natürlich an dich weiterleiten. Und ja, alles Gute auf deinem weiteren Weg, der sich hoffentlich mit unserem wieder kreuzen wird.
Herzlichen Dank.
Und ja, danke auch dir, Sebastian.
Gerne.
Danke fürs Einschalten, Zuhören, wie man das auch immer
bei Podcasts nennt. Fürs Einschalten, genau. Ich habe nur kurz zugeschalten und meinen Senf dazugegeben.
Ja, also herzlichen Dank. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut. Bis dann.
Bis dann.